Liebe Gemeinde, ich muss diese Predigt mit einem Geständnis beginnen. Und zwar wollte ich heute Nachmittag eigentlich überhaupt nicht hier sein. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre ich auch nicht hier. Also nicht nur heute Nachmittag nicht, sondern eigentlich nie. So ganz prinzipiell. Und dann wären Jana, Elia und ich also eigentlich nie hier. Das hat nichts mit euch zu tun, ist auch nicht persönlich gemeint, wirklich nicht. Wir mögen euch alle total gern, aber wenn es nach uns gegangen wäre, dann wären wir jetzt in New York oder in Kapstadt. So ganz genau kann ich das nicht sagen. Dass wir tatsächlich in Greifswald gelandet sind, das ist ein bisschen eine verrückte und vor allem eine lange Geschichte. Und weil ich eure Zeit nicht unnötig in Anspruch nehmen wollte, habe ich gedacht, ich fasse das ganz einfach in einem kurzen, provokativen Satz zusammen. Und der lautet: Gott wollte, dass wir nach Greifswald kommen und hat uns hierher geführt. Vielleicht denkst du jetzt, wieso... Vielleicht kann ja sein, dass du jetzt denkst, wieso provokativ? Das klingt doch total logisch und macht absolut Sinn. Anders findet man den Weg nach Greifswald ja auch überhaupt nicht. Und damit hättest du nicht komplett Unrecht. Aber mal im Ernst, es wäre total verständlich, wenn dir dieser Satz wirklich ein bisschen komisch vorkommt. Du könntest zum Beispiel das befremdlich finden, dass jemand Gott fragt, in welche Stadt er ziehen soll, und vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn er dann auch noch behauptet, Gott hätte ihm geantwortet und gesagt, wo er hinziehen soll. Aber selbst wenn dir Gebet und auch der Wunsch, nach Gottes Willen zu leben, nichts völlig Fremdes sind, könntest du kritisch nachhaken und fragen: Nach Gottes Willen leben ist ja schön und gut, aber ist Gottes Wille denn wirklich so spezifisch und konkret? Oder ist es ihm nicht letztlich egal, an welchem Ort, in welchem Beruf oder von mir aus auch mit oder ohne welchen Partner wir unseren Glauben leben und seinen Willen tun? Kann ja sein, dass du es denkst. Vielleicht stört dich der Satz aber auch aus einem anderen Grund, weil es dir total wichtig wäre, in den entscheidenden Fragen deines Lebens von Gott geführt zu werden, du aber das Gefühl hast, dass Gott nicht unbedingt Interesse daran hat, mit dir zu reden. Jedenfalls hast du noch nie eine Stimme aus dem Himmel gehört und auch dieser innere Friede, von dem alle sprechen und der sich so auf übernatürliche Art und Weise einstellen soll, wenn man nur lang genug über eine Entscheidung betet, der ist dir fremd. Und deswegen fragst du dich: Wenn Gott so schweigsam ist, wie soll ich mich dann von ihm führen lassen oder auf seine Stimme hören? Als Letztes kann es natürlich auch sein, dass du dir denkst: Andi, mein Freund, dass Jana hier ist, das mag Gottes Führung sein, das lasse ich gelten. Aber dass du hier bist, ist auf jeden Fall eine harte Prüfung für jeden Einzelnen von uns und ein Werk des Teufels. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, und das Problem ist heute allerdings, davon spricht der Predigttext nicht. Also von Prüfungen und Werken des Teufels, nicht konkret. Und deswegen wäre ich dafür, dass wir uns auf einen anderen Aspekt konzentrieren. Denn zur Frage, ob und wie Gott Menschen führt, da hat der Predigttext einiges zu sagen. Genau, und deswegen lese ich den jetzt mal vor. Er steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 15. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich, nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Wie und vor allem wie konkret führt uns Gott also? Wenn wir den Predigttext lesen, dann klingt das nach einer ziemlich eindeutigen Sache. Für Paulus jedenfalls läuft die Sache ganz unkompliziert und stringent. Er hat eine Vision, Er kriegt einen konkreten Auftrag und führt ihn aus. Man könnte meinen, dass damit unsere erste Frage im Grunde genommen erledigt ist. Also, denn aus diesem Text scheinen ja zwei Dinge ganz offensichtlich zu werden. Und zwar erstens, dass Gott den Weg von Menschen führt. Und zweitens, dass er diesen Weg ganz konkret und spezifisch führt. Und es ihm eben nicht egal ist, ob Paulus jetzt in Bithynien, in Asia, also in der Provinz Asia oder in Philippi ist, sondern er soll ganz konkret nach Philippi gehen. Und wenn das für Paulus gilt, dann könnte man daraus schließen, dass Gott auch einen ganz konkreten, individuellen Plan mit jedem Einzelnen von uns hat. Das scheint jedenfalls auch im Rest der Bibel so zu sein. Bei Jeremia zum Beispiel, da legt Gott schon vor der Geburt fest, dass der mal Prophet werden soll. Und bei Isaak und Rebekka, da macht Gott durch ein ganz klares Zeichen deutlich, dass die beiden füreinander bestimmt sind als Ehepartner. Und wenn Gott nun so ganz spezifische und individuelle Pläne zu haben scheint für uns, dann stellt sich die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir eigentlich daraus? Wäre es sinnvoll oder sogar notwendig, vor jeder großen oder kleinen Entscheidung auf ein Zeichen von Gott zu warten? Oder anders gesagt, wäre es töricht, wenn wir einfach so uns für einen Wohnort oder eine Arbeitsstelle oder sogar einen Partner entscheiden, so ganz ohne vorher nach Gottes Willen gefragt zu haben? In dieser Frage würde ich gerne nochmal zur Predigt von letzter Woche zurückkommen. Da haben wir vom Prediger Kohelet gehört und gelernt, dass Glaube überhitzen kann, aber auch unterkühlen. Und dass beides letztlich von Gott wegführt. Und deswegen wurden wir ermutigt, nüchtern und geerdet zu glauben, mit begeisterter Leidenschaft und hohem Engagement für Gott und seinen Willen und gleichzeitig tiefer Ehrfurcht und großem Respekt vor ihm und seinem Wort. Und ich glaube, das hilft uns auch in Bezug auf die Frage nach Gottes Führung weiter. Denn auch auf dem Gebiet, da können wir irgendwie unterkühlen. Da kann unser Glaube kalt werden und mit der Zeit aufhören, nach Gott und seinem Plan für unser Leben zu fragen. Das geschieht vielleicht nicht immer so ganz konkret und bewusst, sondern häufig ein bisschen schleichend, zum Beispiel, wenn wir es uns bequem machen, in unseren Routinen, im Alltagstrott, zwischen unseren eigenen Plänen, Zielen, Verantwortungsbereichen und eben der Herausforderung, all das unter einen Hut zu bekommen. Diese Dinge können uns manchmal so beschäftigt halten, dass sich irgendwann die Frage nach Gottes Willen oder seinem Plan gar nicht mehr stellt. Ich will überhaupt nichts gegen Routine, ambitionierte Ziele und auch nicht vorausschauendes Denken sagen. Ein bisschen davon tut jedem von uns sicher gut, aber ich glaube, Glaube, der nicht unterkühlen möchte, der muss darauf Acht haben, dass er auch im ganz normalen Alltag offen für Neues bleibt, für Gottes Reden, für Kursänderungen und Korrekturen und manchmal eben auch für Unbequemes. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich einen herausfordernden Bibeltext lese, der mich und meinen Lebensstil so ein bisschen in Frage stellt oder auch ein bisschen viel, dann wende ich häufig eine Strategie an, die irgendwann jeder Theologe lernt. Und zwar lasse ich mir dann eine Menge gut reflektierter Gründe einfallen, weshalb dieser Text mich konkret eigentlich nicht meinen kann. Und falls das nicht weiterhilft, dann bleibt mir immer noch zu sagen, sehr interessanter Aspekt, den Matthäus oder Paulus da bringt. Da sollte ich länger drüber nachdenken. Wirklich spannend. Das müssten wir unbedingt mal im Hauskreis diskutieren. Das gibt dann ein angeregtes Gespräch über den Text. Das ist total nett und spannend und so weiter und so fort. Aber das war's dann auch. An mir und meinem Leben ändert das nichts. Dagegen habe ich mich dann erfolgreich gewehrt. Und auf diese Weise kann es sein, dass ich nach und nach die Antenne für Gottes Reden und für seine Führung verliere und schließlich seine Stimme gar nicht mehr wahrnehme. Ich glaube, das ist die Gefahr von einem unterkühlten Glauben. Und interessanterweise steht überhitzter Glaube in genau derselben Gefahr. Denn es gibt eine Form von falsch verstandener Leidenschaft, die sich so sehr nach Gottes Stimme und seiner Führung sehnt, dass sie damit über das Ziel hinausschießt und Gottes Stimme irgendwann hinter jedem Gedanken, jeder Begegnung oder jeder Regung der Gefühle vermutet. Und ich glaube, das kann aus zwei Gründen zum Problem werden. Ich glaube, zum Ersten verliert überhitzter Glaube auf diese Art und Weise die Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort. Denn wo nach dem Prinzip Try and Error davon gesprochen wird, dass Gott irgendetwas gesagt, gezeigt oder in eine bestimmte Richtung geführt hat, da verliert die vermeintliche Stimme Gottes an Wert und an Glaubwürdigkeit. Für uns und irgendwann dann auch für die, denen wir davon erzählen, dass Gott uns irgendwas gesagt hat. Denn wenn von 100 Aussagen Gottes sich 10 widersprechen, sich 20 mit irgendwelchen trivialen, bedeutungslosen Fragen beschäftigen und 30 sehr verdächtig nach unseren eigenen Wünschen klingen, dann stellt sich doch irgendwann die Frage, ob dieser Gott eigentlich selber weiß, was er da so redet. Und ich glaube, zum Zweiten wird eine Aussage spirituell extrem aufgeladen, wenn ich ihr das Label Stimme Gottes verpasse. Und das wird deswegen zum Problem, weil dadurch eine kritische Reflexion und Prüfung dieser Aussage verhindert wird. Wer will schon der Stimme Gottes widersprechen? Denn selbstverständlich braucht die Stimme Gottes keine Prüfung und auch keine kritische Reflexion. Unsere eigenen Gedanken, Gefühle und Ideen dafür aber umso mehr. Und wenn wir unsere eigenen Gedanken von dem, was Gott sagt, unterscheiden wollen, dann kann es manchmal bitter notwendig sein, dass wir das Gespräch mit anderen suchen. Wir können ja nochmal in den Predigttext schauen. Da heißt es in Vers 10, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir, sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und ich finde das spannend. Gott redet zu Paulus, aber nur, weil sich die Reisegruppe gemeinsam einig darüber ist, dass es wirklich Gott war, der da geredet hat, setzt sie sich in Bewegung. Der Text sagt uns leider nicht, wie die Gruppe sich in dieser Sache einig geworden ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus und seine Begleiter über diese nächtliche Vision gesprochen haben. Und mit Sicherheit sind dabei auch kritische Töne gefallen. Denn in den Wochen zuvor waren die Jungs von einer Sackgasse in die nächste gelaufen. Und da lohnt es sich durchaus, wahrscheinlich noch einmal kritisch zu prüfen und zu reflektieren, ob es wirklich Gott gewesen war, der in dieser Vision gesprochen hatte. Und ich glaube, geerdeter und nüchterner Glaube, der bleibt kritisch gegenüber der eigenen Fähigkeit, die Stimme Gottes zu hören, beziehungsweise die Stimme Gottes von den eigenen Gedanken zu unterscheiden. Nicht, weil er an Gottes Reden und seiner Führung nicht interessiert wäre, sondern weil er sich selbst kennt und weiß, dass das menschliche Herz eine Menge Gedanken, Wünsche und Ideen hervorbringen kann, die mit Gottes Stimme überhaupt nichts zu tun haben. Und dass er deswegen auf kritische Prüfung angewiesen ist, wenn er sich nicht selbst auf den Leim gehen möchte. Es gibt allerdings noch einen dritten Weg, wie uns eine falsch verstandene Leidenschaft für Gottes Führung letztlich sogar dazu führt, dass wir seine Stimme überhören. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, dass du mit dem Gedanken spielst, Gartenlandschaftsbauer zu werden. An sich klingt das wie eine super Idee. Alles spricht dafür, das entspricht deinem Talent. Aber bevor du die Sache fix machen willst, wartest du noch ein bisschen auf das definitive Go von Gott. Und dein Problem ist, bisher hat dir trotz allem Ringen um Klarheit und trotz allem Gebet, ist dir kein Gartenlandschaftsbauer im Traum erschienen und hat gesagt, komm doch rüber und hilf mir. Und du fragst dich, was soll ich jetzt tun? Wie kann ich nur herausfinden, ob Gott mich in den Gartenlandschaftsbau ruft? Mein Vorschlag wäre, lass uns doch mal in die Bibel schauen. Das ist Gottes Wort, da müsste sich seine Stimme doch eigentlich hören lassen. Ich muss zwar ehrlicherweise zugeben, dass über Gartenlandschaftsbau nur bedingt und nicht so viel über die Bibel, in der Bibel steht, dafür aber umso mehr über dein Leben, über deine Berufung und Gottes Auftrag für dich. Zu deinem Leben, da ist die Bibel relativ klar, denn auf so ziemlich jeder ihrer Seiten steht, was Gott sich für dich ausgedacht hat. Und zwar in Beziehung zu leben, mit Gott und mit anderen Menschen. Und Jesus hat gezeigt, wie das geht und dich berufen, ihm darin nachzufolgen. Konkret, deine Mitmenschen zu lieben, besonders die Schwachen und die Hilfsbedürftigen, und Gott zu lieben und von seiner rettenden Liebe in Wort und Tat weiterzusagen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was bringt mir das jetzt in Bezug auf meine Frage nach dem Gartenlandschaftsbau? Und da würde ich vorschlagen, lass uns die Checkliste von Gottes Auftrag und Plan für dein Leben einfach mal durchgehen. Erstens, ist es dir möglich, als Gartenlandschaftsbauer in Beziehung zu Gott zu leben? Ich würde sagen, check. Zweitens, ist dir möglich, als Gartenlandschaftsbauer deine Mitmenschen zu lieben, ganz besonders die Schwachen und Hilfsbedürftigen? Da würde ich auch sagen, geht klar, kriegen wir hin. Und als letztes, kannst du als Gartenlandschaftsbauer deine Mitmenschen von der Liebe Gottes in Wort und Tat weitergeben? Auch da kommt ein Haken dran, aus meiner Sicht. Dementsprechend würde ich sagen, go for it. Zögere nicht länger und werde Gartenlandschaftsbauer. Jedenfalls spricht nichts dagegen, es mal auf einen Versuch ankommen zu lassen. Falls Gott dich tatsächlich ganz explizit dazu beruft, ein Bibliothekar, Arzt oder Steuerberater zu werden, dann wird er einen Weg finden, dir das unmissverständlich klar zu machen. Was ich damit sagen will ist, manchmal gibt Gott uns innerhalb seines Plans viel mehr Freiraum, selbst Entscheidungen zu treffen, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Und nicht immer braucht es ein Zeichen, einen Traum oder eine Vision, um sich von Gott führen zu lassen. Jetzt kannst du natürlich sagen, aber Andi, jetzt mal ehrlich, jetzt gucken wir uns die ganze Kiste doch mal an. Schau doch mal auf Isaak. Bei dem war es doch eben nicht egal, wen er heiratet, sondern er sollte ganz spezifisch Rebekka heiraten und keine andere Frau. Oder Jeremia, bei dem war es ja auch nicht egal, ob er jetzt Steuerberater oder Arzt wird, und er sollte Prophet werden. Und was ist mit Paulus im Predigttext für heute? Der sollte doch ganz explizit nach Philippi und eben nicht in Bithynien oder in der Provinz Asia predigen. Und da würde ich sagen, ich gebe dir vollkommen recht. Und ist es nicht genial, dass es manchmal oder dass immer wieder Menschen von Gott so konkret und so genau geführt werden? Aber was ist zum Beispiel mit Petrus oder mit Mose? Denen hat Gott nicht gesagt, wen sie heiraten sollen. Jedenfalls wissen wir davon nichts. Und die haben es trotzdem gemacht. Und deren Eheschließungen waren wahrscheinlich eine ganz weltliche Verhandlungssache zwischen Mose bzw. Petrus und dem Vater ihrer jeweiligen Ehefrauen. So lief das damals. Nicht besonders emanzipiert und vor allem total unspektakulär. Und für Gott scheint das voll in Ordnung gewesen zu sein. Es hat ihn jedenfalls nicht daran gehindert, mit den beiden großartige Geschichten zu schreiben. Oder nehmen wir Abraham. Dem wurde zwar ein ganz bestimmter Ort gesagt, an den er gehen sollte, aber über den Beruf von Abraham hat Gott nie ein Wort verloren. Der ist sein Leben lang Viehzüchter geblieben und hat seine Beziehung zu Gott in diesem Beruf gelebt. Ganz genauso ging es wahrscheinlich einem Großteil von Christinnen und Christen in den ersten Gemeinden. Die meisten von denen hat Gott nicht erst konkret nach Rom, Korinth oder Thessalonich gerufen. Die waren einfach da und sind dann da, wo sie waren, Jesus nachgefolgt. Als Zeltmacher, als Sklavinnen, als Sklaven, Politiker oder im Fall von Lydia eben als Geschäftsfrauen. Jetzt kannst du sagen, und jetzt, was soll das? Was machen wir damit, mit diesen Beobachtungen? Jetzt sind wir doch kein Stück weiter in der Frage, wie und vor allem, wie konkret uns Gott denn führt und wie er zu uns spricht. Schauen wir nochmal in den Text. Wenn wir da genau hinsehen, dann redet Gott an zwei Stellen. Einmal zu Paulus durch eine Vision und einmal zu Lydia durch eine Predigt. Also einmal auf eine Art und Weise, die für uns etwas ungewöhnlich und übernatürlich vorkommt und einmal so, wie wir es vielleicht gut lutherisch erwarten würden. Etwas unspektakulärer, aber genauso wirksam und lebensverändernd. Wir sehen, Gott scheint unterschiedliche Mittel und Wege zu haben, um uns zu führen und mit uns in Kontakt zu treten. Und das zieht sich auch durch die gesamte Bibel. Zu Josia zum Beispiel, da spricht Gott durch einen Bibeltext. Zum Volk Israel durch Predigten der Propheten. Zu Mose durch einen Dornbusch, zu Josef durch Träume. Selbst durch Esel oder die Art und Weise, wie Männer trinken, hat Gott schon gesprochen. Die eine unfehlbare Methode, Gottes Stimme zu hören, gibt es also offenbar nicht. Gott redet durch die Bibel, aber sie wird schon ganz häufig falsch verstanden und missverstanden und sogar missbraucht. Gott redet durch Träume, aber nicht jeder Traum ist von Gott. Und vor allem ist es nicht jedes Mal Gottes Führung, wenn Männer trinken. Wie sollen wir die Sache dann angehen? Wie können wir sicher gehen, dass wir wirklich auf Gott und nicht auf unsere eigene Stimme hören, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir träumen, wenn wir nachdenken? Vielleicht hilft es uns, die Sache ein bisschen so anzugehen, als wenn wir mit einem guten Freund sprechen würden. Ich habe zum Beispiel einen richtig guten Freund, der heißt Christian und der wohnt in Münster. Und wenn ich mit dem in Kontakt treten will, dann stehen mir vom Briefeschreiben über E-Mail, über WhatsApp, Skype und dem klassischen Telefonieren eine ganze Menge an Möglichkeiten zur Verfügung. Und bei einigen dieser Möglichkeiten kann ich mir sicherer sein, dass ich wirklich mit Christian zu tun habe, als bei anderen. Aber selbst beim Telefonieren kann ja jemand die Stimme verstellen und dank der Internetgeschwindigkeit in Greifswald bin ich mir selbst beim Skype nicht immer sicher, dass er am anderen Ende sitzt, weil das Bild einfach, naja. Wie also kann ich mir sicher sein, dass ich tatsächlich mit Christian spreche? Naja, vor allem hilft es mir, dass ich Christian relativ gut kenne. Seit dem Kindergarten, um genau zu sein. Und deswegen weiß ich, dass Christian A. ein glühender Anhänger von Borussia Dortmund, B. ein überzeugter Fleischesser und C. nicht unbedingt ein Kenner oder Liebhaber zeitgenössischer Kunst ist. Ich übrigens auch nicht. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf würde es mir relativ leicht fallen zu bewerten, ob die folgende E-Mail von Christian stammt oder nicht. Und da heißt, hey Andi, wir müssen unbedingt dieses Jahr zusammen zur Documenta. Die Ausstellung soll atemberaubend sein. Vielleicht können wir das mit einem Besuch in diesem neuen Veganer-Restaurant verbinden, das mir meine Frau empfohlen hat. Ich stehe ja voll auf Falafel und Tofu. Das ist nachhaltig, gesund und geschmacklich von einem Schnitzel kaum zu unterscheiden. Na, ich muss mich kurz fassen. Das Spiel geht gleich los. Bin endlich mal wieder auf Schalke. Glück auf, Christian. je besser ich Christian kenne, desto genauer weiß ich, dass diese Mail zu 100% nicht von ihm stammen kann. Was ich damit sagen will ist, wenn wir lernen wollen, auf Gottes Stimme zu hören, dann hilft es, Gott zu kennen und immer besser kennenzulernen. Und zum Glück gibt es da eine 100%ig sichere und verlässliche Methode. Anders als beim auf Gottes Stimme hören. Da gibt es verschiedene und wir können uns nicht immer sicher sein. Aber es gibt eine ganz 100%ig sichere Methode, Gott kennenzulernen. Und zwar Jesus Christus. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir uns Jesus anschauen und ihn kennenlernen. Denn je besser wir Jesus kennenlernen, desto leichter wird es uns fallen, Gottes Stimme von unseren eigenen Gedanken zu unterscheiden. Die Bibel gibt uns ja gleich 4 Berichte über das Leben von Jesus und darin lernen wir ihn kennen, als nachsichtig, als gnädig, als liebevoll. Wir erfahren, dass er sich selbst und sein Leben geringer geschätzt hat als das seiner Mitmenschen und dass sein ganzes Wesen darauf ausgerichtet ist, Menschen in Beziehung zu Gott zu bringen. Und wenn wir das wissen, dann fallen ein paar Gedanken, Gefühle und Aussagen, die so durch unseren Kopf geistern, von vornherein schon aus der Kategorie Reden Gottes heraus. Alles Egoistische, alles Verurteilende und Lieblose, alle Pläne, die den Nächsten aus dem Blick verlieren, die können dann nicht von Gott sein, denn sie entsprechen nicht seinem Wesen. Und vielleicht hilft uns das als ein bisschen weiter, wenn wir überlegen, ob wir gerade Gott hören oder jemand völlig anders. Aber wenn wir ehrlich sind, oder wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass das so ganz konkret und spezifisch uns nicht weiterhilft, wenn wir wissen wollen, ob Gott uns jetzt nach Greifswald und in einen bestimmten Beruf oder in die Ehe mit einem bestimmten Partner ruft. Und das ist eben so. Da hilft es auch nicht immer, ganz genau auf Jesus zu schauen und ihn kennenzulernen. Und ich werde mich hüten, heute eine One-Fits-All-Formel zu präsentieren, die uns weiterhilft, genau das herauszufinden. Denn so funktioniert die Sache leider nicht. Aber vielleicht lohnt es sich, in dieser Sache an dieser Stelle mal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, weshalb es uns eigentlich so wichtig ist, genau den richtigen Ort, den richtigen Beruf und den richtigen Partner zu finden. Klar, das sind wirklich große Entscheidungen, die das eigene Leben prägen wie nichts anderes. Und deswegen müssen sie gut durchdacht sein. Aber kann es manchmal sein, dass hinter unserem Fragen und angestrengten Hören auf Gottes Stimme noch was ganz anderes steckt? Zum Beispiel die Angst, mit einer Entscheidung einen kapitalen Fehler zu begehen, die das Leben unwiderruflich beeinflusst und im Worst Case scheitern lässt. Eben die Sorge, im Leben zu versagen. Oder manchmal auch das Bedürfnis, bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren. So nach dem Motto, Gott hat es ja geführt und deswegen muss das alles schon ganz richtig und in Ordnung gewesen sein. Selbst wenn gerade eigentlich alles dagegen spricht und die ganze Sache ziemlich verfahren aussieht. Und für diese Ängste, für diese Sorgen und Bedürfnisse, da gibt es einen Ort. Da ist Gottes Plan absolut spezifisch und konkret. Wer sich mit diesen Dingen herumplagt, den führt Gottes Stimme immer dorthin, wo sein Wesen unmissverständlich und unwiderruflich offenbar wird. Ans Kreuz. Und vom Kreuz spricht Gottes Stimme laut und deutlich und sagt dir Folgendes zu. Kein Umweg in deinem Leben kann dich so weit weg von mir führen, dass ich dich nicht mehr erreichen könnte. Keine Entscheidung, die du triffst, kann so falsch sein, dass es mir nicht möglich wäre, sie wieder gerade zu rücken. Und keine verpasste Chance kann dein Leben so scheitern lassen, dass ich nicht immer noch mit dir ans Ziel kommen kann. Dafür habe ich gesorgt. Hier am Kreuz. Amen.